Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total, Laura Zuckschwert von Soul Bottles begrüßen zu dürfen. Vor fast 2 Jahren mittlerweile haben 2 meiner Kolleginnen von Melaware das Unternehmen Soul Bottles bei einer gemeinsamen Reise kennengelernt und von deren spannenden Ansätzen von Holacracy bis gewaltfreier Kommunikation erzählt bekommen und waren da irgendwie ganz interessiert danach. Und seitdem gibt es bei uns eigentlich die Idee, mal einen Podcast zusammen mit Soul Bottles aufzunehmen. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass es heute endlich klappt und ich mit Laura sprechen darf. Laura hat Design und Produktmanagement studiert und ist schon seit, ich glaube, fast über 6 Jahren bei Soul Bottles dabei und kann uns deswegen heute ganz viele spannende Einblicke in den Soul Bottles Kosmos geben. Hallo Laura, wo erreiche ich dich heute? Du bist wahrscheinlich im Homeoffice.
Hi Katha. Ja, ganz genau. Ich bin in einem kleinen Büro, das mein Partner und ich uns noch zusätzlich angemietet haben jetzt für die Zeit, damit wir nicht die ganze Zeit alle zusammen aufeinander sitzen. Aber ich bin entweder hier oder wirklich zu Hause im Office. Genau.
Ja, magst du mal erzählen, was, also bist ja seit 6 Jahren bei Soul Bottles dabei. Was machst du? Was sind deine Aufgaben?
Genau, ich bin.
Welche Rolle hast du?
Ich bin seit gut 6 Jahren jetzt dabei bei Soul Bottles. Ich habe angefangen damals, da hieß die Rolle, wie sie ausgeschrieben war, der Wizard of Marketing. Es war im Prinzip eine Sammlung von allen Aufgaben, die Marketing berühren und auch das Design. Und mittlerweile sind wir im Team natürlich gewachsen und ich bin immer noch im Marketing, aber mehr im strategischen Bereich und auch beim Design nur noch fast in der beratenden Funktion, sage ich mal. Und stecke auch noch viel Energie in Business Development.
Ja, ja, spannend. Also du wurdest als Wizard of Marketing eingestellt und damals war dein Team wahrscheinlich noch viel kleiner als heute. Wie ist das gewachsen?
Genau, also angefangen, da war mein Team, war ich. So?
Ja.
Genau, da waren wir auch in Summe, würde ich mal sagen, so unter 10. Also ich glaube, wir waren 7 oder 8 Leute bei Soul Bottles, als ich angefangen habe. Und jetzt sind wir 80. Und das Team, ja, das Team rund so ums Marketing, das sind so 6 Leute ungefähr jetzt in unserem Kreis. Das lässt sich immer nicht ganz so genau sagen, weil die Aufgaben bei uns ja nach Rollen verteilt sind. Da hören wir später noch sicher noch mal was drüber. Deswegen kann man nicht ganz genau sagen, dass eine Person genau in diesem Bereich nur arbeitet, weil viele Leute bei uns in mehreren Bereichen tätig sind.
Ja, und magst du vielleicht noch mal kurz so sagen, was Soul Bottles eigentlich macht und wer dahinter steckt und mit was für einer Idee das Unternehmen eigentlich gegründet wurde?
Wir bei Soul Bottles machen nachhaltige Trinkflaschen aus Glas, die Leute dazu animieren sollen, die Einwegflasche zu ditchen und eine wiederbefüllbare Flasche zu benutzen, die gut ist für alle Beteiligten. Jetzt momentan stecken eben 80 Leute dahinter, hinter Soul Bottles, da wir uns auch selbst gehören, also allen Mitarbeitern gehört das Unternehmen. Der Start war vor mittlerweile über 8 Jahren, die Gründung von Paul und Georg. Georg hat gemerkt, hey, es gibt einfach keine wirklich plastikfreie Trinkflasche draußen am Markt. Alle haben irgendwie irgendwo Plastik dran. Und dann hat er angefangen, leere Wodka- und Whiskyflaschen zu nutzen und da einfach Leitungswasser reinzufüllen. Und irgendwann hat er gemerkt, es ist doch ein bisschen komisch. So, es ist zwar am Anfang ganz witzig, wenn einen die Leute so schief angucken in der U-Bahn, aber irgendwann war es ihm dann doch zu doof. Und Bekannte und Freunde haben halt auch irgendwie gemeint, ja, es stimmt schon, es gibt das halt nicht und ich hätte es auch gern. Also er hatte dann auch, wie er Paul dann davon überzeugt hat, haben die beiden gemerkt, so, ja, okay, der Need ist da, andere Leute wollen das auch. Lass doch versuchen, da irgendwie ein Business draus zu machen. Die Leute wollen sich nachhaltiger verhalten, dann lass denen doch was an die Hand geben, das irgendwie Spaß macht, gut aussieht und einfach ist, was einfach in deinen Alltag integriert werden kann und sich keiner groß verbiegen muss. Genau, und so kam es dann zu dem Produkt der Trinkflasche, ja, cool, wie sie ist. Genau.
Ich habe gehört, am Anfang hat Georg sogar die Flaschen noch selbst gebrannt.
Ja, also genau, Barno und Georg haben da in ihrer WG damals in Wien, genau, die Gründung war nämlich noch in Wien, sind sie da gesessen und haben so Abziehbilder auf die Flaschen wirklich drauf gemacht. Dann haben sie es in so einen klapprigen Fahrradanhänger reingeschoben und sind in die Kunstuni damals gefahren in Wien, weil da war der einzige Ort, wo man quasi so einen frei zugänglichen Brennofen hat. Genau, und haben sie dann da gebrannt. Da gingen auch noch ein paar Sachen schief, natürlich.
Ja, natürlich. Und dann sind sie ja nach Berlin und dann war ja auch relativ schnell dann die Verbindung auch zu Viva Con Aqua da, oder?
Genau, die kam relativ schnell am Anfang. Einfach kennengelernt mal auf einer Veranstaltung. Und einher ging immer so dieses, hey, für uns ist es ja total easy, Leitungswasser zu trinken. Und wenn man normal denkt, selbstverständlich wirklich das saubere, sichere Wasser aus der Leitung zu nehmen, das ist aber ein totales Privileg. Und voll viele Menschen auf der Welt haben dieses Privileg nicht. Also für die ist Wasser, sauberes, sicheres Wasser, echt ein Luxus. Und um diese Awareness zu verknüpfen mit dem, hey, für dich ist es so einfach, Leitungswasser zu trinken, bitte tu das doch einfach. Und gleichzeitig, und es ist auch noch ein Luxus und nicht selbstverständlich, das zu tun, quasi lernen, das wertzuschätzen. Um das zu verknüpfen und eben gegen diesen Missstand was zu unternehmen, war so, hey, okay, Viva Con Agua, die machen diese Spendensache irgendwie zugänglicher, für auch für ein jüngeres Publikum. Lass doch gemeinsame Sache machen, lass deren Arbeit unterstützen mit jedem Verkauf. Und ich glaube, vor 2 Jahren mittlerweile schon, haben wir die 1 Million geknackt und haben das Projekt in Nepal, ja, fast, also das ist jetzt fertig, sag ich mal.
Ja, richtig cool. Glückwunsch. Und ihr seid euren Glasflaschen ja eigentlich auch immer so ein bisschen treu geblieben und habt eigentlich über die Zeit nur die coolen Prints darauf geändert. Wie arbeitet ihr da mit, also ich glaube, ihr arbeitet da auch mit Künstlern zusammen, Künstlerinnen?
Genau, der Ansatz war ja immer so, das Produkt so attraktiv wie möglich zu machen und jedem die Chance zu geben, so sein Motiv zu finden. Deswegen ist die Veränderung schon mit vorgegeben. Genau, und wir arbeiten da mit den Künstlern zusammen. Also die Zusammenarbeit ist auch eine Entwicklung. Also es ist quasi nie gleich. Am Anfang haben wir gestartet mit einer fixen Kollektion und haben die dann komplett ausgetauscht. Und ein Tool, das wir da total gerne nutzen, ist der Design Contest, weil wir sagen, hey, unsere Community weiß irgendwie am besten, was sie will. Und viele davon sind selber auch kreativ. Lass denen doch die Möglichkeit geben, ihre Arbeit erstmal einem Publikum zu präsentieren, das das vielleicht auch kaufen will. Und die können dann entscheiden, welche von den Motiven wir drucken.
Ja.
Und
ja,
cool. Genau. Ganz oft gibt es aber auch wirklich eine ganz konkrete Zusammenarbeit, wenn Künstler auf uns zukommen. Und auch im Rahmen von der Millantor Gallery, also Viva Con Aqua Arts, haben wir auch ein ganz großes Spektrum an Künstlern. Und da genau arbeiten wir auch im Rahmen zum Beispiel von der Millantor Gallery dann mit einer Aktionsflasche zusammen. Oder auch die Künstler, die mit auf der Nepal-Reise waren, mit denen gemeinsam haben wir auch so eine kleine Kollektion gemacht. Also es ist so eine Mischung aus die Community abholen und Künstler aus unserem erweiterten Community-Kreis quasi damit reinzuholen. Und sind da auch immer offen für neue Arten von Kooperationen.
Ja, ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern euren Newsletter auch bekommen und habe gesehen, dass ihr jetzt auch 2 Flaschen mit der Antirassismus-Trainerin Tupoka Odjete gemacht habt und fand das auch richtig cool.
Genau, Tupoka kennen wir, weil wir das Exit Racism Training auch bei uns intern mit ihr gemacht haben, veranstaltet haben. Ah. Und dann sie auch auf uns zugekommen ist und meinte so, hey, irgendwie wäre es doch schön, wenn wir irgendwie weiter zusammenarbeiten können. Und dann ist diese Idee entstanden, zusammen mit meiner Kollegin Eri, die die Kampagne konzipiert hat, so Künstler zu nehmen, die sie gut kennt, die hat sie uns empfohlen und so die Message noch ein bisschen zu verstärken, wirklich.
Ja.
Also wir dienen so als Multiplikator jetzt in dem Fall und bringen das Thema noch mal größer raus, sag ich mal.
Cool. Und aber mittlerweile hat sich euer Sortiment ja auch von den Glasflaschen mit den Prints auch ein bisschen erweitert und ihr habt auch, glaube ich, mittlerweile Metallflaschen dabei, oder?
Genau, wir haben neues Material quasi mit aufgenommen. Für uns ist der Ansatz so, was hindert denn Leute, eine wiederverwendbare Flasche zu nehmen? Und wir hören ganz oft dann von unseren Kunden oder eben den Nicht-KundInnen, hey, eine Glasflasche geht halt einfach kaputt und ich habe da einfach krasse Bedenken oder ich bin tollpatschig oder mir sind schon zwei kaputt gegangen, gibt es leider auch. Also sagen, okay, das Material, Glas ist auch schwer und zerbrechlich. Das ist eine Barriere für Leute, wirklich eine Soul-Bottle zu kaufen oder eine Soul-Bottle zu benutzen. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt auf die Suche nach einer Alternative und Edelstahl ist relativ, ja, ist schon gefestigt, sag ich mal, als Material im Flaschenmarkt. Und dann haben wir geguckt, wie das gehen kann und es war eine lange Suche und viel Versuche, das wirklich lokaler zu produzieren.
Wo lasst ihr die dann herstellen?
In China. In China sitzen quasi die Experten für Edelstahlverarbeitung und wir haben es versucht in Deutschland und im Nähen in Europa und wurden, muss man leider sagen, echt oft ausgelacht. Und die meisten meinten halt, ja, wir machen es nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr und die Spezialisten sitzen in China quasi. Ihr habt eigentlich keine Wahl, außer ihr macht das jetzt komplett selber und wir sind halt einfach keine Engineers und keine Edelstahlproduzenten, wir haben halt einfach keine Ahnung.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann muss es dieser Schritt sein. Und wir sind dann hingefahren, haben uns verschiedene Firmen angeguckt und gemeinsam mit den Firmen und einer Organisation vor Ort einen Plan aufgestellt, wie wir die Arbeitsbedingungen jetzt Schritt für Schritt gemeinsam verbessern können und auch monitoren. Und das ist für uns auch echt wichtig, gerade jetzt durch Corona konnten wir halt ganz lange nicht mehr hinfahren.
Ja.
Und haben deswegen auch, also die nächsten Schritte und größere Produktionen, die wir eigentlich machen wollten, haben wir jetzt erstmal eingestellt, weil wir erst wieder gemeinsam gucken wollen, wo wir stehen bezüglich den Arbeitsbedingungen und ob die Zusammenarbeit halt so läuft, wie wir es uns vorstellen.
Ja. Ja, wir hatten als Interviewgast auch den Gründer von den Shift Phones mal hier bei uns im Podcast und die produzieren ja auch in China und haben da sogar ihre eigene kleine Mini-Smartphone-Produktionsstraße aufgebaut und was der so erzählt hat, das war auch total spannend und natürlich ist China auch wahrscheinlich eine Herausforderung, auch als Produktionsland. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Frage. Wie beeinflusst Corona denn aktuell euer Arbeiten bei Soul Bottles und euer Unternehmen? Also du hast gerade schon mal gesagt, dass das euch mit eurer Produktion in China auch beeinflusst, weil ihr da lange nicht hinreisen konntet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ja dadurch, dass ihr ja eigentlich auch so eine Meetingkultur habt, da jetzt auch irgendwie sich vieles verändert hat bei euch.
Ja, total. Also ganz vorneweg, wir vermissen uns richtig hart. Das Team, also ist echt ist eine krasse Herausforderung. Aber jetzt so von der unternehmerischen Seite, gut die Hälfte unseres Umsatzes läuft über den Handel. Und der Handel ist halt von den Einschränkungen massiv betroffen. Das merken wir einfach an unserer unternehmerischen Leistung. Die sind einfach weggebrochen, in manchen Monaten gut 70%.
Ja.
Das ist natürlich, also ist schon hart. Aber ich glaube dadurch, dass wir, wie wir organisiert sind, wie wir miteinander arbeiten, wir das ganz gut meistern konnten. Also wir haben auch geschaut, dass wir am Anfang, wir haben so gut es geht, die Leute, die Homeoffice machen können bei uns, sind alle seit März in Homeoffice. Und wir haben aber natürlich auch einen Teil, der kein Homeoffice machen kann. Also die Logistik ist bei uns auch 100% Teil vom Team. Wir machen das alles in Tempelhof, also in Berlin vor Ort. Also die Konfektionierung und auch die Laserproduktion haben wir da vor Ort.
Ah, krass.
Genau, und da haben wir ein Schichtsystem entwickelt, wo dann wirklich in kleinen Gruppen zusammengearbeitet wird, dass wenn es wirklich mal Verdachtsfälle oder Quarantänefälle geben sollte, dass es sich quasi in einem kleinen, kontrollierbaren Rahmen verhält. Genau, also es wurden einfach wirklich ein kleines Corona-Konzept von unserer Taskforce entwickelt. Das ist ein Zusammenschluss von drei Menschen bei uns gewesen, die verschiedene Kompetenzen mitbringen, also von Arbeitssicherheit und auch unternehmerischem Denken, rechtliches Verhalten. Die haben sich zusammengetan und haben quasi wirklich so ein eigenes Corona-Konzept für uns entwickelt, das immer transparent war für uns alle im Team. Und es gab dann immer wöchentliche Updates, damit wirklich alle immer on track sind. Was ist gerade Phase? Wie verhalten wir uns? Wie geht's weiter? Genau, und gleichzeitig haben wir während dem Lockdown auch immer geguckt, dass wir auch so informelle Meetings noch haben, zusätzlich zu den anderen, und dann einfach abends mal uns gemeinsam über Meet oder Zoom getroffen haben und einfach mal halt ein Bier getrunken. Weil es einfach so dieses zwischen Tür und Angel und sich halt sehen wirklich und Kontakt und Nähe, das ist halt von einem auf den Tag halt einfach gone.
Ja. Bei dir, du bist ja schon so ein bisschen länger wahrscheinlich auch dran gewöhnt, so von Remote zu arbeiten, weil du ja jetzt irgendwie im Süden von Deutschland wohnst, und da war das für dich wahrscheinlich gar nicht so eine große Umstellung persönlich.
Genau, ich bin erst Mitte des Jahres, also jetzt im Juni, genau, im Juni bin ich aus der zweiten Elternzeit wiedergekommen. Ich bin quasi nach der heißen Phase wieder eingestiegen. Und das ist einer der Vorteile, die Krise quasi jetzt mitgebracht hat für uns, ist, dass es uns zeigt, dass Remote- und Homeoffice-Arbeiten, was wir davor schon praktiziert haben, aber natürlich nicht auf so einem krassen Level, hat halt gezeigt, dass es gut funktionieren kann. Also ein anderer Kollege von mir zum Beispiel, der ist gerade in Ghana, für den war, bevor Corona kam, war so, okay, er kann halt ein bisschen noch irgendwie mit dabei bleiben im Team, aber er kann seine Rollen, die er ausfüllt, kann er nicht mehr in demselben Maße ausfüllen, und wir müssen da Ersatz suchen und Hiring und so. Und das hat sich jetzt im Endeffekt erübrigt. Und es gibt auch, auch für mich so dieses Remote-Arbeit, dass es so gut funktioniert, haben wir damit auf jeden Fall bewiesen. Das kann man so als positiven Outcome sehen. Und ich glaube, wir haben es echt richtig, richtig gut hinbekommen. So.
Ja, das hat man irgendwie momentan von vielen Unternehmen, dass halt jetzt einfach mal auch diese Corona-Krise irgendwie zeigt, es geht auch, wenn der ein oder andere aus dem Team vielleicht woanders wohnt und man viel auch digital regelt. Irgendwie klappt es auch und man kann auch gut so zusammenarbeiten, auch wenn es natürlich oft auch schöner ist, sich hin und wieder persönlich auch zu treffen.
Ja, voll.
Ja. Jetzt wollte ich einmal nochmal, ihr arbeitet ja nach zwei Betriebssystemen oder Kommunikationssystemen, zum einen dem Ansatz der Holacracy von Frédéric Laloux und dann aber auch mit der gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie ihr zum Thema Holacracy gekommen seid und was euch dazu bewogen hat, das Konzept dann bei Soulbottles voll und ganz umzusetzen.
Genau, die Initiative kam damals von Georg, unserem Gründer, wirklich mit Holacracy zu arbeiten. Er hat witzigerweise auch das Buch gelesen. Jetzt fange ich wirklich doch nochmal von vorne an, sorry. Das war genau. Weil die gewaltfreie Kommunikation steht davor, deswegen, sorry.
Ah, okay, dann habe ich das in eine falsche Reihenfolge gebracht und hätte gewaltfreie Kommunikation zum Thema machen müssen.
Das ist nicht tragisch. Genau, soll ich dann einfach?
Ja, magst du einfach nochmal vielleicht erzählen, wie ihr zum Thema gewaltfreie Kommunikation gekommen seid?
Die gewaltfreie Kommunikation hat Georg, unser Gründer, mitgebracht, und bei einem Training oder einer Session dazu hat er auch Paul damals kennengelernt. Also beide sind haben das so als Grundsatz mitgebracht in ins Unternehmen, Und ja, also die Grundannahme bei der gewaltfreien Kommunikation ist, dass wir alle haben gewisse Bedürfnisse in uns. Also Bedürfnis nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, auch ganz klassisch Sicherheit, Nahrung. Jeder Mensch hat diese Bedürfnisse innen wohnend. Wir haben nur unterschiedliche Strategien, uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und bei der Wahl der Strategie, das ist dann da, wo es manchmal zu Konflikten kommt und wo man aneinander gerät. Aber wenn alle quasi diesen selben Grundsatz, diesen Glaube daran haben, dass diese Bedürfnisse bei allen gleich sind, hat man immer so eine gemeinsame Ebene, auf der man sich wiederfinden kann und dadurch empathisch mit anderen umgehen kann. Und da ist die Überzeugung, dass es im unternehmerischen Alltag, wenn es halt zu Konflikten kommt oder zu Missverständnissen, wenn man sich auf sowas besinnen kann, dass es in der Kommunikation einfach leichter geht. Dass es nicht entsteht, dass man jetzt bei dem einen Kollege oder der einen Kollegin irgendwie sagt, oh, die ist immer so und die macht das immer so und das nervt mich halt immer so hart, dass ich sowas nicht aufschaukeln kann und nicht aufstaut einfach. Und deswegen einfach die Zusammenarbeit auf einem viel offeneren und ehrlicheren Level ablaufen kann.
Ja.
Genau. Und wir sagen auch,
ich meine, das ist ja auch total der Weg dahin, das zu lernen. Und das kann man ja auch jetzt nicht, weil man irgendwie einmal kurz einen Workshop macht. Ich habe gelesen, jeder von euren neuen Mitarbeitern macht erstmal, glaube ich, so ein 2-Tages-Training.
Genau. Also jeder, der bei uns anfängt, fest bei uns zu arbeiten, bekommt so eine Einführung in gewaltfreie Kommunikation. Genau, das sind meistens so 1,5 bis 2 Tage. Und wenn man länger dabei ist, hat man die Möglichkeit, eine weiterführende Ausbildung zu machen. Also da gibt es keine genaue Zahl, ab wann das ist. Es wird einfach gemeinschaftlich geguckt bei uns von Persönlichkeits- und Kulturentwicklung, wann das gut passt, auch mit den Rollen und der Verantwortung, die man hat. Bei mir damals ist Georg damals auf mich zugekommen und meinte so, hey Laura, es wäre irgendwie Zeit, es gibt hier eine schöne Jahresausbildung, gewaltfreie Kommunikation. Bist du bereit? Ich war dann noch nicht so direkt überzeugt, ob das so eine gute Idee ist. Aber danach war ich total, total happy. Es war eine super schöne Ausbildung.
Dann jedes Wochenende oder unter der Woche irgendwie spezielle Tage zu dieser Ausbildung gegangen, oder?
Genau, das ist bei jeder Ausbildung so ein bisschen unterschiedlich. Bei mir waren das 3 Blöcke, die übers Jahr verteilt waren, in der Nähe von Berlin. Also ich konnte da jeden Tag hin und zurück fahren, also 3 volle Wochen eben übers Jahr verteilt. Bei anderen Kollegen von mir waren es wirklich auch so mehrere lange Wochenenden, wo die dann zum Beispiel nach Süddeutschland gefahren sind. Und die Trainings sind alle so ein bisschen unterschiedlich konzipiert. Und genau, ich hatte eben eine klassische gewaltfreie Kommunikationsvertiefung mit der Gabriele Seils. Dann gibt es aber auch die Ausbildung zum Mediator oder zum GfK-Trainer. Also es gibt verschiedene Schwerpunkte, sage ich mal. Und da gucken wir einfach, mittlerweile kennen wir auch ganz viele Trainer schon, mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Wenn wir intern größere Sachen haben wie Teamtage, da laden wir dann auch externe Trainer noch zusätzlich ein. Und damit wir das bei uns intern quasi verfestigen und immer wieder üben, haben wir auch so Personal Relations Meetings, wo wir uns immer wieder darauf besinnen, wie wir quasi in so Konfliktsituationen reingehen. Da gibt es wirklich den Raum dezidiert für Konfliktlösung. Hey, du hast einen Konflikt, hier ist ein geschützter Raum, wo jemand auch dabei ist, der dich leitet, wenn du so eine Konfliktklärung machst. Und und auch so im täglichen Miteinander, wenn wir wirklich in Konfliktgespräche gehen, gibt es auch nochmal die Unterstützung eben von den Mediatoren, die Mediatorausbildung gemacht haben. Und gibt es einfach ein paar Angebote, wo man sich da auch eine Unterstützung holen kann, wenn man eben noch nicht so sich einfach nicht so sicher fühlt oder wenn der Konflikt halt einfach so krass ist, dass man noch so viel GfK üben kann, wenn man halt einfach in seinem Ding drin ist, dann kann man sich Unterstützung holen, jemanden, der einen da ein bisschen leitet oder halt einfach nur guckt, dass es nicht ausartet, sage ich mal.
Aber im Alltag gibt es wahrscheinlich auch immer mal wieder Situationen, wo man dann nicht immer gewaltfrei kommuniziert und auch irgendwie mal aus diesem rausrutscht und
klar, immer.
auch mal sagt irgendwie, ey Laura, jetzt kannst du nicht endlich mal deinen Schreibtisch aufräumen oder...
Ja, ja, klar, voll. Also das gibt es auf jeden Fall. Also
wir sprechen nicht immer.
Ja. Ja, ja, wir sprechen jetzt auch nicht immer so ganz klassischer nach so, es gibt ja immer so Formulierungsvorschläge und sowas. Das ist nicht, also das, wir reden so, so im Alltag ganz normal miteinander. Ja.
Also statt jetzt zu sagen, ey Laura, jetzt räum doch endlich mal deinen Tisch auf, immer ist der unaufgeräumt, würde man dann sagen.
Also kannst du dann zum Beispiel sagen so, hey, wenn ich deinen Schreibtisch sehe, stört es meine Arbeit, ich kann mich nicht konzentrieren, mein Bedürfnis nach Ordnung ist überhaupt nicht erfüllt. Ich würde dich bitten, deinen Schreibtisch in Ordnung zu bringen, damit ich wieder konzentriert arbeiten kann.
Okay.
Zum Beispiel. Das ist so ganz klar
in Beobachtung. Auf sich selbst ein und nicht auf Konfrontationskurs.
Immer. Also bei der gewaltfreien Kommunikation bleibe ich immer bei mir. Was mit mir passiert, weil der andere ist der Trigger, also der Auslöser, warum ich mich so fühle, aber der ist nicht schuld. So, du bist schuld, warum ich nicht arbeiten kann. Das wäre ganz klassisch gewaltvolle Kommunikation quasi. Du bist immer schuld. Ja, genau. Noch besser. Genau, aber im Prinzip ist immer so eine ganz eine konkrete Situation, bei sich bleiben und, also das Beste ist wirklich auch eine konkrete Bitte, weil ganz oft ist so, man lädt dann das ab sozusagen beim anderen und der andere weiß aber trotzdem nicht, was er jetzt machen soll, wenn du halt konkret sagst so, okay, das ist mein Problem und du kannst jetzt das machen, damit es für mich irgendwie cooler wird, dann weiß er wenigstens, was er tun kann. Dann kann er immer noch sagen, ja, ist mir egal, mache ich trotzdem nicht. Aber man weiß wenigstens so einen konkreten Ansatz hat man dann. Ja. Es ist einfach viel einfacher, dann auch in Dialog zu kommen, weil im Endeffekt vielleicht erübrigt sich dann eh, das ist ein Missverständnis und dann sage ich irgendwie, boah, ja, ich kann es voll gut hören, ich kann auch nicht richtig arbeiten, weil mein Schreibtisch so aussieht, ich kriege es aber nicht hin, kannst du mir schnell helfen? Dann machen wir es in 2 Minuten und dann ist vorbei und dann, weiß ich nicht, am Ende räumt man dann gemeinsam den Schreibtisch auf zum Beispiel. Und sonst,
ja, die meisten Konflikte lösen sich dadurch, dass man einfach richtig kommuniziert oder auch seine eigenen Gefühle einmal kurz richtig darstellt. Und dann kann man das meiste, glaube ich, auch gut wieder lösen.
Genau, weil auf dieser Gefühls- und dieser Bedürfnisebene ist eben die Ebene, wo man sich dann verständigen kann. Ne? Also wenn man sagt, mir geht's damit halt so und so, dann kann ich meistens, oh krass, ja, das kann ich voll gut verstehen. Aber ja, wegen dir kann ich nicht richtig arbeiten. Damit kann ich nichts anfangen.
Nee. dann habt ihr ja ein anderes System, nachdem ihr quasi euer ganzes Unternehmen aufgestellt habt. Also das ist wirklich wie so eine Art Betriebssystem. Das ist ja die Holacracy. Kannst du vielleicht da auch noch mal kurz was zu sagen, wie ihr dann vom Thema gewaltfreie Kommunikation zum Thema Holacracy gekommen seid? Und genau, ja, wie ihr das dann bei Soul Bottles umgesetzt habt.
Genau, hier war auch Georg der Initiator. Wir haben irgendwann, waren wir von der Teamgröße her so 10 Leute ungefähr. Also haben so diese magische 10 erreicht und gemerkt, okay, so ein All Hands, wo einfach immer alle sich zusammen treffen. Ach, irgendwie wird das unangenehm oder halt einfach, ja, ineffizient so. Also es müssen ja nicht immer alle 10 Leute da beieinander sitzen. Und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das irgendwie zu strukturieren. Und das andere war auch, dass Paul und Georg gemerkt haben so, okay, wir wollten nie Chefs sein und trotzdem kommen halt öfter von diesen 10 Leuten, kommen halt öfter Leute zu uns und fragen uns irgendwie um Rat oder dass wir eine Entscheidung treffen für sie. Und sie haben dann auch gesagt so, wir wissen es auch nicht besser wie ihr. Wir haben euch ja eingestellt, weil ihr gewisse Dinge könnt, die wir nicht können. Ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Was würdest du denn machen? Und haben festgestellt, okay, die Leute haben sich in ihrem Bereich ja eh was überlegt und sie sind die Leute, die das am besten können und am besten durchblicken. Diese klassische hierarchische Struktur ist es auf jeden Fall nicht so. Und Genau zu der Zeit kam das Buch von Frederic Laloux aus, Reinventing Organizations, wo er zum Beispiel auch über Zappos schreibt, die mit Holacracy arbeiten. Also Holacracy kommt, ich glaube, Robertson heißt der Erfinder von Holacracy. Und genau, das fand Georg total ansprechend und meinte, hey, lass das doch mal probieren. Und so die Basis von Holacracy ist, dass man diese ganzen Managing-Entscheiderebenen abschafft und die Verantwortung verteilt. Und zwar wirklich auch auf einzelne Personen. Und so die Selbstverantwortung ist eine der Grundprinzipien so, von Holacracy. Und dass man eben Verantwortung und Entscheidungsmacht, sage ich auch mal, verteilt auf dezidierte Rollen. Also der Idealzustand ist wirklich, dass wenn du folgende Entscheidung stehst und okay, nee, ich kann das nicht entscheiden und ich sollte das nicht entscheiden, dass man dann genau weiß, welche Rolle im Unternehmen das entscheiden darf. Und genau. So erstmal, genau.
Und genau, ich glaube, da geht es auch immer so ein bisschen darum, dass man so ein Unternehmen nicht unbedingt nach so klassischen Hierarchien organisiert, wo halt irgendwie es einen Geschäftsführer gibt, dann eine Vorstandsetage, dann Abteilungsleiter und so weiter. Und es geht immer so weiter nach unten, sondern dass man halt das Unternehmen einfach so in Zirkeln, glaube ich, auch organisiert und in diesen Zirkeln selbstverantwortungsvoll entschieden wird. Und dass nicht immer so eine Entscheidung von oben nach unten gehen muss, sondern eher so zirkular.
Genau, also es sind wirklich in Kreisen organisiert. Und die Kreise sind mehr so, ja, so wie Abteilungen bilden sie sich thematisch. Und was auch noch so wichtig ist, es ist sehr agil und flexibel. Also man kann die Rollen wechseln, man kann die Kreise neu strukturieren. Und es gibt für all das in Holacracy, also weil es wirkt dann erstmal so ein bisschen, ja, jetzt entscheiden halt alle irgendwie alles. Es ist nicht alle entscheiden alles und es ist auch nicht einer entscheidet alles, wie man eben von hierarchischen Organisationen das kennt, sondern dass halt wirklich jeder hat halt seine einzelnen Entscheidungen. Also sie sind wirklich genau verteilt und das ist genau festgeschrieben und zu 100% transparent. Also das ist, glaube ich, so eins der wichtigen Dinge auch noch bei Holacracy. Es ist wahnsinnig strukturiert. Es gibt wirklich viele Regeln und ein sehr starres Regelwerk auch, zum Beispiel auch für Meetings und wie Meetings ablaufen. Und das macht Meetings total effizient und auch ganz klar für jeden, wenn ich eine Spannung habe, wohin damit? Und die Sicherheit, dass jeder quasi einen Weg hat, um seine Spannung zu prozessieren und auch mitzuwirken, wenn er das möchte. Also es ist nicht so, wie man es manchmal hat in hierarchischen Unternehmen, dass wenn ich jetzt so ein Problem habe mit, wie Einstellungen funktionieren oder Verträge, also sowas ganz Strukturelles, mit dem man als normaler Angestellter eigentlich nichts zu tun hat, dann bin ich total gelähmt, weil ich nicht weiß, weil ich daran einfach nichts ändern kann, weil ich bin nicht in HR und ich bin auch nicht in der Geschäftsführung. Und bei uns kann im Prinzip jeder an sowas mitwirken. Er hat immer einen Weg, wie er das einbringen kann.
Und wie sind bei euch so Meetings dann strukturiert? Also gibt es dann unterschiedliche Themen, die von Leuten einfach eingebracht werden und dann wird diskutiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt erstmal verschiedene Arten von Meeting. Das taktische Meeting, das ist wirklich das, was so regulär meistens einmal die Woche, je nach Kreis, stattfindet. Das ist wirklich, wo es ums operative Geschäft geht. Bei uns ein klassischer Ablauf ist, wir haben erst ein Check-in. Das bedeutet, da lässt jeder mal kurz los, was bei ihm gerade präsent ist. Also was ist gerade aktiv bei dir, was lenkt dich gerade ab oder nimmt dich gerade ein emotional. Kann man dann kurz ein Check-in machen, dann weiß jeder, wie es einem gerade so geht und warum man vielleicht gerade nicht so präsent ist, damit man das außen vor lassen kann. Dann haben wir bestimmte Checklistenpunkte, wie zum Beispiel Metrics, gucken wir uns dann immer einmal die Woche an. Gibt es Projekte innerhalb von dem Kreis? Dann gibt es hier die Möglichkeit, Projektupdates zu geben und abzufragen. Und in einem gewissen Punkt kommt dann die Agenda. Und auf der Agenda hat jedes Kreismitglied quasi die Option, eine Spannung einzubringen und ganz klar zu sagen, was brauche ich vom Kreis? Warum bringe ich jetzt die Spannung ein? Möchte ich gerne Feedback? Habe ich eine Unklarheit, zum Beispiel bezüglich wer was entscheidet? Dann geht es meistens dann, oh, da gibt es wirklich eine Rollenunklarheit. Das ist ein Governance-Thema. Also das ist wirklich dann, wie die Struktur funktioniert. Das wäre dann das zweite Meeting. Kann ich gleich was zu sagen. Genau, und dann gibt es eben, je nachdem, was man vom Kreis braucht, also wenn man zum Beispiel Feedback möchte, gibt es erst einmal, hey, gibt es Rückfragen an den Spannungseinbringer? Wir haben auch ganz dezidiert so eine Rolle für den Moderator, der immer guckt, dass das Ganze quasi nach diesem Regelwerk abläuft. Und genau, und dann kann man eben ins Feedback gehen, in der Runde. Und genau, es gibt aber immer auch die Option, wenn man eben nicht innerhalb von diesem System gerade sich wohlfühlt oder man sagt so, ich weiß noch nicht so richtig, was ich brauche vom Kreis, ich bringe mal meine Spannung ein. Man kann auch immer um Unterstützung auch bitten. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt nicht schon genau weiß, was man braucht und was man will, dass man dann gar nichts sagen darf. So ist es nicht, aber es wird quasi optereffizient gebeten, dass man sich darüber vorher Gedanken macht und auch, dass alle anderen sich vorher die Agenda-Punkte angucken können. Das ist transparent bei uns, damit man sich einfach gut vorbereiten kann und vielleicht noch Feedback von anderen einsammeln kann.
Und macht ihr das auch heute noch mit allen 80 Mitarbeitern oder habt ihr da auch irgendwie dann eher kleinere Gruppen, wo ihr dann die Meetings macht? Weil mit 80 Leuten stelle ich mir das irgendwie sonst sehr extrem vor.
Nee, diese Meetings passieren auf Kreisebene. Das bedeutet quasi, in einem Kreis sind zwischen 6 und 15 Leuten und es sind nicht immer alle Kreismitglieder bei den Meetings anwesend. Es gibt auch Kreismitglieder, die sind quasi kein Core Circle Member, das heißt, sie sind nicht relevant für diese großen Entscheidungen. Und es gibt manche Rollen, die haben mehr Rollenfüller. Da reicht es dann auch, wenn ein Rollenfüller in diesen Meetings dabei ist. Also es gibt eigentlich kein Meeting, wo alle Mitarbeiter drin sind. Ganz, 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 ganz selten. Also das müssen dann wirklich schon, das sind so unternehmensweite Präsentationen. Zum Beispiel für die Kampagne mit Tupoka. Da gibt es so einen kleinen Kampagnen-Kick-Off mal zum Mittagessen. Da können sich alle zum Mittagessen, die wollen, reinklinken und zuhören. Aber das ist kein wirkliches Anwesenheitspflicht-Meeting mit allen Mitarbeitern. Kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal hatten. Es wird wirklich geguckt, dass die Meetings so sind, dass sie auch wirklich effizient und zielführend für alle Beteiligten sind. Weil man nimmt ja daran teil, um für sich und seine Rolle weiterzukommen und auch eben Feedback zu geben. Und nicht nur irgendwie da in einer großen Runde zu sitzen.
Ja, klar. Ja, wir haben uns beim Mailerware auch schon so ein bisschen mit Frederic Laloux beschäftigt. Wir haben lange auch dieses Reinventing Organizations Buch mit den ganzen vielen Bildern. Es gibt da ja so eine ganz schön illustrierte Variante bei uns immer auf der Theke liegen gehabt im Büro. Stehen da aber noch so ziemlich am Anfang, würde ich sagen. Hast du da einen Tipp für Unternehmen, wie sich, wo du sagen würdest, okay, das ist ein guter Start, wie man mit Holacracy vielleicht beginnen kann? Gibt es da irgendwie Tipps, wo du sagst, ja, das macht Sinn, dass irgendwie jedes Unternehmen sich damit mal startet und dann guckt, wie es weitermacht?
Ja, also in der Rückschau würde ich sagen, es ist echt wichtig, dass sich eine Person bereit erklärt, das in die Hand zu nehmen. Also eine Person, die wirklich Feuer und Flamme ist dafür und so richtig Bock hat, Holacracy einzuführen und sich da voll reinzufuchsen, richtig gut auszukennen, Rede und Antwort zu stehen. Das braucht es auf jeden Fall, glaube ich, einfach um so einen, ja, weil wenn man das so gemeinschaftlich als Team macht und nicht einen einen Auserkorenen hat, der oder die das dann macht, verliert sich's, glaube ich, ganz schnell und man verliert auch so das Dranbleiben. Da braucht man, glaube ich, jemanden, der das macht. Das war bei uns Georg, der da eben direkt Feuer und Flamme war und dann erst bei Paul noch überzeugt hat und dann das Team. Und das ist dann der nächste Schritt, dass man das Team von Anfang an mitnimmt und das ganz transparent macht und auch schaut, wo sind denn Barrieren oder wo sind denn Vorbehalte im Team? Also was für Zweifel gibt es denn? Und dass man dann gemeinsam schaut, wie man denen begegnen kann. Und eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war wirklich zu versuchen, Rollenbeschreibungen zu machen. Also, dass man wirklich sich hinsetzt und schaut so, hey, was mache ich denn so Tag ein Tag aus? Was ist das denn für eine Art von Jobbezeichnung oder Rollenbezeichnung? Und sich dann da eine schöne Rolle schreibt und die dann auch mal gern singende, klingende Namen haben können, wie der Master of Materials oder der
Wizard of Marketing.
Ja, genau, der Wizard of Marketing. Der Master of Coin hatten wir auch noch. So, das haben wir jetzt so im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen abgelegt, einfach weil wir so viele Leute sind, dass man schon in etwa eine Idee haben sollte, was denn hinter der Rolle steckt. Und wir einfach so viele Rollen haben, dass nicht mehr alle so schöne Namen haben. Aber das hilft am Anfang auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass es nicht so schwer ist. Also das ist bei uns ja auch einer unserer Grundwerte, ist ja echt auch so eine Freude und so eine Leichtigkeit und so eine Neugierde mitzubringen. Und echt mit so einer Portion Neugier, Mut und Leichtigkeit an dieses Thema ranzugehen, hilft wahnsinnig. Also wirklich so diese Einstellung zu haben, hey, wir probieren das gemeinsam aus. Es wird nicht von heute auf morgen klappen, es wird auch nicht innerhalb von einem halben Jahr klappen. Und es bleibt immer ein agiler Prozess. Also Holacracy ist ein lebendes System. Deswegen gibt es eben die zweite Form der Meetings, die Governance Meetings, wo man wirklich am System kontinuierlich arbeitet, weil zum Beispiel, wenn es einen neuen Rollenfüller gibt, hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Rolle als der vorherige Rollenfüller oder Rollenfüllerin. Und das macht es dann echt nochmal spannend, so diese Gewissheit zu haben, was wir jetzt hier gerade aufschreiben oder entscheiden, muss nicht für immer in Stein gemeißelt sein. Das gibt dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal so eine ganz andere Qualität.
So. Ja, spannend. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass wenn wir uns damit weiter beschäftigen und da im Kleinen einfach mal mit starten. Ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage in diesem Podcast kommen, weil die Zeit jetzt super schnell vorbeigegangen ist. Was ist denn jetzt im kommenden Jahr so ein Projekt, auf das du dich freust, die nächsten 12 Monate? Gibt es da irgendwas in deiner Rolle, wo du sagst, oh, da habe ich richtig Bock drauf?
Mehrere Sachen. Also eins, was nicht direkt meine Rolle, sondern uns als ganzes Unternehmen betrifft, was jetzt gerade auch super anknüpft an den Weg zur Holacracy ist. Wir bewegen uns jetzt gerade auf den Weg zu OKR. Also wir wollen OKRs bei uns einführen und stehen gerade ganz am Anfang und begeben uns da auf eine neue, spannende Reise, sage ich mal, als ganzes Unternehmen. Da bin ich.
Was ist das, OKRs?
OKRs sind quasi Objective und Key Results. Das ist quasi, dass du dir Jahresziele steckst, wo kleine Unterziele drunter sind, wo man immer quartalsweise darauf hinarbeitet, also in der Recht. Wie sagt man denn? Ist einfach eine ganz neue Art für uns zu arbeiten, wirklich mit so sehr fixen Zielen. Also es sind wirklich auch mit Zahlen und Werten hinterlegte Ziele,
wo man ganz genau ist eigentlich sowas, was man so aus dem klassischen Management, aus der klassischen BWL kennt, aber das vielleicht in nachhaltigen Unternehmen oder auch besonders bei kleineren Unternehmen oft noch nicht direkt gibt.
Genau, also gerade aus der IT, da ist es auch sehr, sehr fest verankert. Und bei uns sind halt nicht alle Bereiche so einfach messbar. Und deswegen, also es ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, es wird einfach super spannend, was sich da alles bewegt rund um dieses Projekt. Und ich freue mich, wir wollen im Sommer ein paar neue Produkte einführen. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es wird wahnsinnig spannend, das ist nochmal ganz andere strukturelle Herausforderungen auch und jetzt auch je nachdem, wie sich die Krise so weiterentwickelt, werden da nochmal ganz andere Dinge auf uns zukommen. Da freue ich mich total drauf und auf unser neues Projekt mit Viva Con Agua haben wir gestartet, nicht mehr in Nepal, sondern in Sambia und da wirken wir auch ganz anders mit, auf einem ganz anderen Level, also wir sind nicht mehr nur die reinen Spendengeber, sondern gehen da voll mit rein und so und spannend.
Ja, cool. Das hört sich doch alles sehr spannend und nach coolen neuen Herausforderungen an. Ja, vielen Dank, Laura, dass du da so viele Einblicke in Soul Bottles und deine Arbeit gegeben hast. Oder gab es jetzt noch andere Dinge, auf die du dich freust? Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
alles gut. Nee, mir ist noch eingefallen auch, wir haben uns vorgenommen, dass wir wieder mehr mit unseren Kunden in den Dialog gehen und Kundinnen. Und darauf freue ich mich auch total, weil ich als alter Hase quasi ja schon fast bin auch ganz oft immer so, hey, so ich quasi kenne ja unsere Kunden und bin jetzt schon so lange dabei, aber jeder verändert sich, wir alle verändern uns die ganze Zeit und unsere Kundinnen und auch unsere Zulieferer und alle, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir Kontakt haben, das ist irgendwie alles im Wandel und deswegen ist es, glaube ich, nochmal extra an der Zeit, nochmal richtig hinzuhören und zuzuhören. Und da freue ich mich auch drauf, was da für Erkenntnisse so kommen und Überraschungen.
Ja, vielleicht kriegt man dann nochmal ganz neue Ideen oder merkt, dass irgendwie die Kunden vielleicht noch andere Erwartungen an das Unternehmen haben und daraus entstehen dann neue Projekte.
Genau.
Ja, cool. Das hört sich alles sehr spannend an. Unsere Zeit ist super schnell vorbeigegangen und deswegen würde ich jetzt schon zum Ende kommen. Und danke, Laura, dass du uns so ausführlich an deiner Arbeit bei Soul Bottles hast teilhaben lassen und an eurem coolen Unternehmenskonzept oder auch den Methoden, die ihr umsetzt. Da können wir und alle anderen, glaube ich, viel von lernen. Und ja, vielen Dank.
Voll gerne. Jederzeit.
Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future weiter abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.